Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit dabei Bastian, alias Phantoms Board Games. War es jetzt richtig rum?
Ich hoffe. Ja.
Und
Phil, alias The Hopmeeple. Servus.
Hi. Na, heute wieder eine schöne Folge.
Ja, selbstverständlich. Es geht ja stramm und steil Richtung Weihnachten. Und dann unsere Empfehlungsliste ja, oder Weihnachtskauf-Empfehlungsliste ja noch nicht fertig.
Im nächsten Podcast singt Phil dann für euch Weihnachtslieder.
Genau, richtig.
Wer das möchte, bitte ein Like da lassen. Nein, Gott. Ja, unsere heutige Empfehlungsliste ist, wir hatten ja jetzt schon kleine Spiele, dann hatten wir Familienspiele und leichtere Spiele, also seichtere. Und dann kommen wir jetzt in den Bereich der etwas schwereren Spiele. Also natürlich für die Vielzocker wahrscheinlich nicht alle so schwere Spiele, aber schon eher die Kennerspiele und Expertenspiele.
Genau, also Kennerspiele und Kennerspiele plus, würde ich sagen. Ich glaube, das ein oder andere könnte man vielleicht noch als Familie plus nennen, aber sagen wir mal alles, wo man ein bisschen mehr hin müsste.
Ja, bei meinem ersten Spiel hat sogar mein Sohn mitgespielt und der ist 10. Also.
Ja, es geht ja alles.
Stimmt. Ja, dann wollen wir doch gleich, wollen wir gleich reingehen. Aber eins vorweg, weil der liebe Olli mich darauf aufmerksam gemacht hat. Grüße gehen raus. Wir stellen unsere Listen dieses Jahr so vor, dass es hauptsächlich Spiele sind, die dieses Jahr rauskamen. Aber auch ab und zu mal, falls jetzt ein Spiel ist, was wir trotzdem immer noch sehr gerne spielen und es sich wirklich lohnt, es sich zu kaufen, dann kann auch sowas nicht mal dazwischen verirren.
Also Arche Nova kann man immer nennen.
Genau, das wollte ich jetzt eigentlich hinten dran setzen, aber machen wir es aber vorne dran. Arche Nova geht immer, kauft es euch, aber wahrscheinlich hat es eh schon jeder zu Hause. Genau. Und Terraforming Mars, aber das würdest du jetzt nicht unterschreiben.
Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Nein.
So, dann haben wir das jetzt auch geklärt, dann kann Phil gleich mal mit seinem ersten Spiel starten.
Ja, da fangen wir doch gleich mit was Kleinerem an, und zwar eine neue Variante von Rajas of the Ganges, und zwar Cards and Karma. Rajas of the Ganges ist ja schon ein älteres Spiel, das ist ja aus dem Jahre 2017 müsste es gewesen sein, genau, und das war zu der damaligen Zeit eben ein Eurogame, ein Worker Placement Game mit Würfeln. Und dieses Spiel hat man jetzt kleiner verpackt. Es gab vor 2-3 Jahren auch nochmal ein reines, also Roll and Ride quasi. Genau. Und jetzt hat man eben das Ganze auf Karten entsprechend reduziert. Und es ist erstaunlich gut umgesetzt. Es ist wirklich erstaunlich gut umgesetzt. Also ich fand das Rajas of the Ganges Roll and Ride auch schon super gut. Wobei, dass sich das irgendwann halt mal ausgespielt hat. Das Große liebe ich immer noch. Ist tatsächlich auch einer meiner All-Time-Favorites, Rajas of the Ganges. Aber wenn man jetzt halt sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie das Große aufbauen, das große Spiel, und ich möchte es einen Ticken einfacher vielleicht, dann ist tatsächlich die neue Version mit Cards and Karma echt eine Empfehlung an der Stelle. Ist, wie gesagt, alles mit Karten. Die Karten, die du nutzt, und baust ja quasi so ein Raster von Karten auf, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Und da kannst du dir entsprechend aus diesem Markt eben Karten kaufen. Und das Lustige ist, die Karten, die du auf der Hand hast und auch auf dem Markt hast, die haben halt zwei Seiten. Und die eine Seite gibt halt quasi den Würfelwert her und die andere Seite eben eine Aktion quasi. Und dann machst du genau das, was du auch in einem großen Spiel entsprechend machst. Du kaufst dir Gebäude, du gehst auf einer Leiste quasi voran. Also im großen Spiel ist man da quasi den Ganges mit dem Boot hochgefahren. Hier musst du eben eine aufsteigende Reihenfolge an Bootskarten, genau. Schiffkarten eben sammeln. Und immer wenn du drei von etwas hast, dann bekommst du eben die V-Marker, und wenn du davon drei hast, dann kannst du eben das ist auch das Ziel des Spiels, die sechs Karten, die du vor dir ausliegen hast, das ist quasi der Moment, ja, deine Ruhm- und Reichtum-Leisten sind das, genau. Die kannst du dann vor dich herumdrehen. Und wenn du es schaffst, als erstes all deine 6 Ruhm- und Reichtumkarten umzudrehen, hast das Spiel gewonnen. Das ist es eigentlich schon. Es ist tatsächlich wirklich das große Spiel in klein gemacht und wirklich wunderbar umgesetzt. Und das Schöne ist, es ist halt wirklich schnell vorbereitet und einfach richtig schnell und schön runtergezockt. Wenn also zu zweit kannst du das in 20 Minuten runterrocken. Ja, wenn man zu dritt, zu viert spielt, wird man wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen. Aber es ist halt echt cool. Gerade wunderbar für einen Abend. Spielt sich zu allen Spielerkonstellationen gut. Also wir haben es jetzt am liebsten zu zweit gespielt. Ja, also kannst nichts sagen. Ist echt ein cooles Ding. Gerade frisch rausgekommen zu Essen bei Hoch.
Ja, vor allem schnell gespieltes Spiel. Ja. Ich habe es mir vorhin ganz anders vorgestellt. Ich dachte jetzt, schon wieder und jetzt nur mit Karten dasselbe. Aber im Grunde genommen ist es schon anders. Vor allen Dingen hast du ja auch, wenn du diese Tagseiten umdrehst, dann bekommst du ja noch Boni, die du ja wahllos, das wird ja erstmal vorher gemischt und dann kannst du ja, jetzt hier oben, dann kriegst du ja noch einen Bonus. Wenn du schwerer spielen willst, dann kannst du es ohne Bonus spielen, dann spielst du halt nur mit den Nachtseiten. Das hat sich ja auch schon gezockelt. Dann drehst du es halt auf die Tagseite um und dann kriegst du halt keinen Bonus, weil dann hast du das ja schon vorher.
Ja, wobei so. Das, also du kriegst ja auch Boni im großen Spiel, nicht immer, aber teilweise, wenn du bestimmte Spots eben erreichst. Also du kannst es so oder so spielen, du kannst es ja etwas länger, also etwas, ja, ich würde nicht komplizierter sagen, aber es gibt halt, ja, nennen wir es einfach bisschen schwierige Variante, aber es ist, da fand ich jetzt keinen so großen Unterschied. Ich finde es eher toll, wenn so kleine Spiele halt so sind, dass du halt immer mal wieder was bekommst. Das ist einfach, das hält dich halt länger an der Stange quasi, ne? Du drehst was um, du kriegst immer was zurück und das fühlt sich halt gut an und das macht das Spiel einfach ganz, ganz, ganz toll.
Ja, und das Roll and Ride war ja mehr so eine 1:1 Kopie von dem großen Brettspiel, aber das hast du ja bei dem Kartenspiel nicht so ganz. Also da hast du ja schon, klar, ne, grundlegende Sachen sind schon gleich, aber das ist schon von der Mechanik ganz anders. Also du konntest ja dich bei dem Roll and Ride war ja auch viel mit ankreuzen, dann konntest du da drauf beziehen und dich hier, das konntest du mehr so.
Wobei das aber auch gut war. Also die Kettenzüge, die du da hast machen können, war schon cool. So, und dann krieg ich das und das und das und das und das und dann hast du halt mal mitten im Spiel mal einen so Mega-Zug gehabt. Und vielleicht noch Glück hat, ist noch ein zweites Mal. Ja, aber wie gesagt, also Ganges, Cards and Karma ist ein bisschen mehr gestreamlined, aber echt, also macht echt Spaß.
Auf jeden Fall gut zugänglich und für unterwegs super, glaube ich.
Genau. Auch. Und ist auch wieder von Inka und Markus Brandt, dementsprechend, da hat jetzt niemand anderes großartig dran gearbeitet von Arthur. Natürlich ist da auch wieder viel redaktionelle Arbeit von eben Hoch reingekommen. Genau. Ja, und für 20 Euro oder um 20 Euro auf jeden Fall nichts, was verkehrt ist.
Nee, das stimmt.
Und sich wunderbar verschenken lässt oder man sich das selbst schenken kann.
Die Minispiele hatten wir doch schon.
Ja, tatsächlich, aber das
hast du vergessen.
Nee, ich glaube, das gehört ein bisschen hier rein. Es ist, sagen wir mal so, es ist nicht kompliziert, ja. Du musst halt doch ein bisschen verbinden und du hast halt dann doch ein paar Seiten Regeln. Und das muss man erstmal verdauen können. Also natürlich viel Spieler ist das kein Problem. Deswegen hatten wir es jetzt in diese Liste reingepackt und zum Beispiel nicht in die Familienspiele, weil das könnte den einen oder die andere eben auch abschrecken. Und das hast du dann, also bei Kenner, Spieler und Spielerinnen, ja, ist das, glaube ich, keine Hürde.
Das stimmt.
Dann mach du mal weiter.
Ich habe nichts mehr. Ich gehe. Nein, Quatsch. Nee, ein Spiel, was ich am Anfang gar nicht mal erst so gut fand, oder sagen wir es mal so, dass ich erst reinkommen musste, weil ich erst dachte, was ist das? Habe ich aber jetzt auch letztens schon mal im Podcast vorgestellt, deswegen reiße ich es jetzt hier nur grob an. Das ist Apiari oder auch anders genannt Astrobienen.
Robinen.
Genau. Ja. Was sind wir? Wir sind Bienen und haben die Weltherrschaft an uns gerissen. Nein, Quatsch. Wir leben nach der Menschheit sozusagen. Also ich habe mir die Story mal durchgelesen. Die ist, hättest du auch sowas von deinen Haaren rausziehen können.
Es sind keine Schweine im Weltall, es sind Bienen im Weltall.
Ich finde die Idee ja auch ganz cool mit dem Wabenbau und so alles. Ja, im Grunde genommen, was ist es? Es ist ein Worker Placer, aber mit einem lustigen Mechanismus, weil du kannst halt nie einen Platz komplett besetzen, weil du kannst von einer anderen Biene immer wieder rausgeschoben werden. Dadurch wird deine Biene selbst aber auch stärker, um dann stärkere Aktionen zu machen. Eine genaue Rezension hatte ich ja dazu schon mal in einer anderen Folge, oder? Deswegen, sonst hört er da, könnt ihr da ja mal reinhören. Aber es ist auf jeden Fall echt ein rundes Ding, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich auch so, ich glaube, wenn es das erste Mal spielt, ist es echt schwierig, das irgendwie zu alles so zu erfassen, was du machen kannst, ne, was ist am besten zu bauen und wie kommst du jetzt an den Honig, weil der Honig ist halt sehr wertvoll, damit bekommst du nämlich, kannst du die Aktion Rühmen machen und da kriegst du so Ruhmwaben und diese Waben sind, da bringen dir am Ende halt Siegpunkte und das möchtest du eigentlich schon haben, aber es ist erstmal gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Du kannst das dann durch Tauschen und alles machen, du kannst entdecken, du kannst Karten ausspielen, du kannst Samen pflanzen, um am Ende nochmal Punkte zu bekommen. Und du kannst deinen Bienenstock ausbauen. Und alles das macht das Spiel echt gut. Aber man muss halt auch immer aufpassen, weil umso schneller man spielt und umso mehr man seine Bienen rausschubst, umso schneller geht man in den Tiefschlaf. Und sobald du im Tiefschlaf bist, musst du halt deine Biene abgeben und musst sie wieder heranwachsen lassen. Und dieses Tiefschlafabteil ist irgendwann voll und das beendet auch das Spiel. Wenn das nämlich komplett belegt ist, ist das Spiel zu Ende. So, und damit ist das dann raus. Also für mich mittlerweile ein Spiel, was ich sehr häufig gespielt habe. Ich habe es jetzt selbst auch schon mit, und das ist das nämlich auch, was ich mit meinem Sohn schon gespielt habe, zwar am Anfang im Team, aber der hat das auch echt schon gut durchblickt. Und er hatte vielleicht nicht die Ausdauer, weil es sich ja dann schon noch ein bisschen zieht, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Aber der hat echt gute Ideen mit reingebracht und hat das gut verstanden. Und dementsprechend ist es sehr zugänglich, selbst für einen 10-Jährigen. Und ja, gefällt mir. Das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ist bei Feuerland erschienen. Und gibt es im Moment auch noch, meine ich. Oh, jetzt habe ich hier so viele Tabs auf, damit ich... Wo habe ich es? Astrobien, da ist es. Ja, für 68,90 im Moment noch. Habe ich sie jetzt gefunden. Bei brettspiel-angebote.de.
Das wird es vielleicht auch unter meinen Baum geben.
Ja.
Ja, ja.
Das lohnt sich. Ist auf jeden Fall.
Ich habe jetzt so viel davon gehört, dass ich übelst FOMO habe.
Es macht halt auch Spaß, weil es ist halt wirklich zugänglich, schnell erklärt. Also, aber du kannst es halt gut strukturiert erklären, sagen wir es mal so. Mhm. Und dementsprechend ist es schnell verständlich. Aber du hast am Anfang schon erstmal ein bisschen erschlagen. Aber die zweite Partie läuft dann schon. Also ist die sehr steil, die Lernkurve, sagen wir es mal so. Deswegen. Glaube ich, für viel Spieler kein Problem. Für wenig Spieler, die werden da schon dann eher ein bisschen öfter spielen müssen, bevor sie wahrscheinlich das ganz gut hinkriegen. Aber auf jeden Fall lohnenswert, es sich anzugucken.
Cool.
Ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Wann kam das denn raus eigentlich hier? Ach ja, im August, ne? Hier bei Feuerland. Aber ja, Apiari selbst war letztes Jahr schon, genau, richtig.
Genau. Aber jetzt auf Deutsch dann entsprechend. Ich glaube, vom Regelumfang auch vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Die deutsche Regeln dazu haben.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Sehr
gut. Ich habe es beides. Ich habe es erst in Englisch und habe es mir jetzt noch in Deutsch geholt.
Nice. Gut. So, dann würde ich weitermachen. Auch wieder mit kleinerem, beziehungsweise ja, mit der aktuellen Unlock-Box Supernatural Adventures. Das ist wieder eine Box mit eben drei verschiedenen Escape-Abenteuern. Hier auch auf jeden Fall kein Regelstudium notwendig. Das gibt's ja immer das Tutorial, was halt mitgeliefert wird in jeder großen Box. Und wenn du das einmal durch hast, oder wenn du generell mal Unlock gespielt hast, dann kannst es auch für immer. Das ist ja das Schöne. Genau. Gibt gar nicht so viel zu sagen. Die Box ist wieder mit ganz schön vielen tollen Ideen verpackt. Es ist nicht die beste Box von allen Unlocks. Also die sind ja immer mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Was heißt schlechter? Also ne, manche können mehr, haben einen größeren Wow-Effekt. Mhm. Die letzte ist wirklich super. Die hier ist wieder wirklich auch wieder auf einem hohen Niveau. Ich habe nicht diesen Wow-Effekt gehabt wie beim letzten Mal. Nichtsdestotrotz haben wir das Ding auch wieder. Ja, es gibt Wikinger. Das sehe ich nur gerade. Es sind ja drei Abenteuer. Das erste Abenteuer ist das einfachste in der Box, ist ja Nova City in Gefahr. Da bist du quasi so ein Team von Superhelden und versuchst hier das Verbrechen und die Ungerechtigkeit eben zu bekämpfen. Dann hast du noch das zweite Abenteuer, das Dia de los Muertos. Genau, das ist eigentlich ganz lustig, weil hier quasi einmal im Jahr die Welt der Lebenden auf die der Toten eben entsprechend trifft. Und das ist quasi vom Artwork und von der Idee echt lustig. Und dann hast du halt noch Ragnarök, wo du ein stolzer Wikinger bist. Und da versuchst du halt Ruhm und Ehre zu erlangen.
Richtig so.
Wikinger. Genau. Yeah. Die Wikinger sind ja immer so ein Thema. Ja. Ich finde, Wikinger-Thema hat sich langsam etwas ausgelutscht, aber gut.
Das hat sich niemals ausgelutscht.
Ja, ich weiß, da komme ich bei dir jetzt nicht an. Ich fand die zwei ersten Abenteuer tatsächlich einen Ticken lustiger. Nee, aber mit Unlock machst du halt echt nichts falsch. Also es ist eine Box, die kostet um die 30 Euro. Wenn du sie durch hast, du zerstörst ja nichts. Wenn du sie durch hast, kannst du entsprechend weitergeben. Und als großer Fan von Unlock ist das etwas, was ich ja auch gerne verschenke. Dementsprechend auch hier in dieser Liste vertreten. War ja auch bei unseren kleinen Listen, also Spiele unter 20 Euro mit diesen Unlock Shorts, ne, die kosten ja dann unter 10 Euro. Mhm. Die sind ja dann wunderbar um quasi, ja, ganz kleine, ne, Mitbringselgeschenk. Aber wenn du jetzt jemanden hast, mit dem du gerne solche Escape Room Spiele spielst, dann ist halt die große Box auch nochmal eine Runde cooler. Genau, das wäre meine Nummer 2 gewesen. Wie sieht's
das
bei dir aus?
Das ging jetzt zu schnell. Das ging zu schnell. Ich bin noch nicht vorbereitet. Ich gehe jetzt in die Tulpenzucht. So, da hast du es.
Okay. Er nimmt kein Blatt vor den Mund.
Ja, genau. Ja, worum geht es? Es geht um Blumenstraße. Erschienen bei Giant Rock. Und es ist gar nicht mal so schön, wie ich dachte. Nein. Also von der Optik. Illustration. Es geht nur um die Illustration, weil die Mechanik fand ich so gut. Geil. Das war jetzt ein richtiger Downer.
Ja, sie wissen so an.
Nein, es war von der Mechanik her fand ich es richtig cool, weil wir bekommen so ein Windmühlentableau und da haben wir Zahnräder drauf, die wir dann drehen. Sobald du halt das große Rad drehst, dreht sich auch das kleine rechts. Und diese Räder können wir später auch im Verlauf des Spiels aufwerten, besser ausbauen. Und das sind unsere Aktionen, die wir machen können. Manchmal können wir nur eine von den Aktionen machen. Am Anfang ist das halt so. Später, wenn du sie ausgebaut hast, hast du so ein kleines Pluszeichen. Dann kannst du auch beide Aktionen machen, was schon wieder ganz cool ist. Weil dadurch kannst du dich dann ganz gut dadurch bewegen. Ja, im Grunde genommen versuchen wir eine Tulpenplantage anzulegen und dadurch auf dem Markt dann mit Tulpenpflanzen zu handeln und den Weltmarkt damit zu bestücken. Ja, und das machen wir, indem wir halt unser Tableau drehen. Die Schritte können wir halt immer anpassen. Dadurch haben sie halt das mit einem Wasserpegel lustigerweise angepasst, weil wenn du das Mühlentableau drehen möchtest, kannst du das einmal drehen, das kostet dich erstmal gar nichts. Da wird die Fließgeschwindigkeit dementsprechend angepasst und der Wasserpegel steigt nicht. Aber du kannst ihn auch steigen lassen, was dich kostet. Und dementsprechend kannst du aber dann mehr Schritte machen. 2, 3 oder sogar 4, wenn du dann noch zusätzliche Token abgibst, also so Werkzeugtoken. Ja, das Grundprinzip ist einfach, wir wollen halt haben so ein weiteres Tableau, auf dem wir eine Plantage haben, wo wir unsere Tulpen pflanzen wollen, unsere Knäuelchen. Und wir müssen das, da gibt es nämlich Siegpunkte auf diesem Tableau. Und dieses Tableau zeigt dann an, für alle einer gleichen Farbe in einer Reihe bekommst du dann zum Beispiel in der ersten Reihe 8 Punkte. Wenn da 7 unterschiedliche liegen oder nur einer davon unterschiedlich ist, bekommst du nur noch 4 Punkte. Also ist schon wichtig, sie gleich zu machen. Aber wenn du dann die Spalte anguckst, dann müssen die unterschiedlich sein. Das heißt, hast du da drunter dann wieder andere oder wieder dieselbe Farbe, dann bekommst du sogar Minuspunkte. Und das ist halt so das, was du versuchst, dann irgendwie zu puzzeln. Und Du kannst dann auch noch ja Angestellte anheuern, die bringen dir dann halt irgendwelche Boni. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktion ausführst, kannst du, wenn du diese Aktion ausführst, bekommst du halt manchmal noch eine Tulpe oder bekommst noch 2 Siegpunkte oder du kannst den Pegelstand anpassen. Und du hast dann noch einen riesengroßen Spielplan. Auf diesem Spielplan kannst du, in der Mitte ist der Marktplatz, und dann kannst du dich von diesem Marktplatz halt deine Windmühlen ausbauen. Und für jede ausgebaute Windmühle bekommst du dann die Boni, die auf den Feldern angrenzend sind. Aber das muss halt immer so nah wie möglich am Marktplatz bleiben, weil du willst ja eine Handelskette oder eine Handelsversorgung zum Marktplatz haben von den Windmühlen. So. Ja, und am Ende, und du kannst anstatt halt die Angestellten nehmen, die Karten sind meistens zweigeteilt, dann kannst du halt auch den unteren Teil nehmen, das bringt dir dann nochmal Siegpunkte fürs Ende. Ja, das ist eigentlich alles. Grunde genommen ist es, ja, ein schönes, auch sehr zugängliches und schnell gespieltes Spiel. Das Einzige, was mich da wirklich gestört hatte, weil der Karton, der sah echt schön aus. Wirklich die Optik, Blumenstraße, toller Karton. Da machst du diesen riesen Spielplan auf und denkst, da hat jemand einen Farbeimer gekotzt. Das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber es sah irgendwie zu groß aus. Ich glaube, die bisschen kleiner hätte es auch getan. Aber das wäre jetzt so mein einziger Kritikpunkt da dran. Aber das macht der Spielmechanik jetzt keinen Abbruch. Also im Grunde genommen hat es mir trotzdem von der Mechanik her sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich mir halt da ein bisschen gewünscht hätte, dass dieses riesengroße Tableau ein bisschen schöner ausgesehen hätte. Weil, ne, sie können es ja. Also das Cover von der Box sah ja auch sehr schick aus. Also aus dem Grund, ja. Nö, und ansonsten, das wäre eine Empfehlung auch. Wenn man sich jetzt nicht an der Illustration komplett stört. Aber die Mechanik ist auf jeden Fall gut gelungen. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber macht auf jeden Fall das, was es soll, und das macht es gut.
Cool, hast du nicht gespielt?
Ja, kannst aber auf jeden Fall mal antesten.
Ja, das habe ich auch noch vor.
Ja, guck. Weil das restliche Material ist schön, das muss man noch sagen. Achso, stimmt, ich muss den Preis rausholen.
Ja, das wäre noch die Geschichte, ja.
Ja, genau. Die Blumenstraße gibt es im Moment bei der Spieleoffensive für 64,99. Ist auch recht teuer. Aber du bekommst natürlich auch bedruckte Holzmühlen da drauf und du hast Double-Layer-Boards und du hast halt diese Mechaniken da mit diesen Zahnrädern. Also da ist schon einiges an Material drin. Deswegen ist das heutzutage preislich in Ordnung, muss ich sagen.
Na cool. Dann würde ich gleich weitermachen. Mit einem Spiel, was ich vor kurzem erst gespielt habe und mir gedacht habe, ich habe nicht viel erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und es war echt chillig. Chillig. Es war chillig. Also das war so ein Ding, das nimmst du quasi nach dem Tag Arbeit unter der Woche mal raus und kannst das schön runterzocken. Es ist relativ abstrakt am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz kommt man wirklich verdammt schnell rein. Und es hat mir mehr Spaß gedacht, als ich dachte, Spaß gemacht, als ich dachte. Also das hat mich tatsächlich wirklich sehr positiv überrascht. Und das ist Tree Society. Also den Plot kannst du schon fast vergessen, aber ich möchte mal kurz vorlesen. In der Höhe der Baumkronen errichten Schreiber, Architekten, Bankiers, Händler, Botaniker und Entdecker seit langem eine neuartige Gesellschaft. Genau. Ja. Jetzt erinnern wir uns bitte an Azul. Das war mindestens genauso kurz. Und da ist auch der ganze Link, denn das ist rausgekommen bei Next Move. Da ist ja auch damals Azul rausgekommen. Nur haben wir jetzt hier keine, also es hat nichts mit Azul zu tun. So viel ist immer gesagt. Das ist eigentlich eher so kartengetriebenes Spiel. Worum geht's? Wir versuchen natürlich am meisten Punkte zu machen. Wenn man, das spielt man auch über mehrere Runden, bis eben das Spielende eben eingeläutet wird. Was machen wir denn? Wir haben Karten vor uns ausliegen. Also am Anfang haben wir 3 Obstkarten vor uns liegen. Wir haben in der Mitte einen Markt mit Obstkarten und Gildenkarten. Und dann haben wir noch ein Startkapital. Das sind Holzchips. Die sind echt ganz nice. Also grüne Holzchips mit so einem Blattel drauf. Und wenn man dran ist, verkauft man erstmal eine Obstkarte. Und das ist auch wieder so schön. Dann gucken wir, welches Obst auch bei anderen liegen. Also wenn bei meinen Nachbarn was liegt, bei den anderen Mitspielern oder auch in der Mitte auf dem Markt quasi. Wenn da dieselbe Art Obst eben ausliegt, dann bekomme ich pro Karte, die insgesamt im Spiel offen ausliegen, eben eine Münze. Dann werfe ich diese Karte auf meinen Ablagestapel. Phase 2 wäre dann bauen. Da kann ich jetzt Karten, also das Geld, was ich gesammelt habe, das kann ich jetzt ausgeben in dieser Phase und dann kaufe ich mir entweder Karten aus der Auslage oder ich kann auch meine Karten, die ich habe, ausbauen. Die meisten Karten haben 3 Stufen und jede Stufe kostet dann X an Geld. Und das Schöne hierbei ist tatsächlich, dass du jetzt anfangen musst, immer zu gucken, und das musst du auch schon bei dem Obst machen, auf diesen Karten sind dann eben bestimmte Effekte. Und diese Effekte möchtest du verbinden, dass die möglichst gut miteinander interagieren und dass du möglichst viel Punkte daraus eben schöpfst. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Das macht aber durchaus Spaß, weil du eben dann immer versuchst, kriege ich jetzt diese Karte, weil ja mit der Karte kann ich jetzt mit den Obstkarten, die ich vorhin verkauft habe, gegen Spielende dann X an Punkte bekommen. Und davon lebt dieses ganze Spiel. Das ist tatsächlich schon alles, was
das
wir machen.
Das war schon.
Das war's schon. Das Spielende wird ausgelöst, sobald jemand eben seine 6. Karte gebaut hat, seine sechste Karte komplett ausgebaut hat, Gildenkarte. Und dann wird dann eben ausgerechnet, wer die meisten Punkte hat. Ja, mit was soll ich es denn vergleichen? Es gibt ganz viele Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass du eben halt diese Karten hast, die dann entsprechend ausbaust und dann da Synergieeffekte dann eben nutzt. Oh, wenn mir jetzt gerade eins einfallen würde, ich habe es letztens erst wieder gespielt und ich komme gerade nicht drauf. Oh, ich sag's gleich nach.
Er liefert's nach.
Ich liefer's nach. Und du kannst gleich auch erstmal deine Geschichte nochmal machen. Aber es ist tatsächlich ein total chilliges Spiel. Du hast halt, dadurch, dass du so ein bisschen Interaktion hast, also du profitierst von den anderen auch, wenn sie ihre Obstkarten dann entsprechend auch vor sich da ausliegen haben. Du hast halt die Hoffnung, dass jemand, der eine tolle Karte auf dem Markt liegt, dass du die halt danach abgreifen kannst, dass niemand sonst dir sie wegnimmt. Im Spiel zu zweit kannst du da auch ein bisschen taktieren mit. Dann ist das schon super angenehm. Ist es etwas, was für die in die Top 100 der besten Brettspiele reinkommt? Definitiv nicht. Nichtsdestotrotz ist es echt ein chilliges Spiel. Du kannst es halt schön runterzocken. Es ist relativ, also für sich aus solitär, du kannst halt nämlich deinem Gegenüber natürlich nirgends rein funken, außer natürlich das etwas von aus dem Markt eben rauskaufen. Aber ja, es tut nicht weh, es macht glücklich. Und was will man mehr?
Das stimmt. Mahao am. Nein, Quatsch.
Nein, lieber nicht.
Nein, muss nicht sein, lieber aber die Kinder.
Ja, aber es ist halt süß gemacht. Ne? Also es ist, das Thema spürst du nicht großartig, dass du hier Gilden ausbaust und so. Guckst halt natürlich nur nach Kombinationsmöglichkeiten. Aber das ist halt auf so einem schönen abstrakten Level. Das ist halt echt, ja.
Und was soll ich sagen?
Locker flockig ist.
Meine Frau hat sich's auch gekauft auf das Spiel. Ja. Wir haben es noch nicht gespielt. Wir müssen es noch spielen, aber jetzt. Nach deiner Erklärung muss ich es erst recht spielen.
Genau. Ich muss sogar noch überlegen, ob man das nicht eher so zu Familienspiel Plus eben reinsetzen.
Ja, wir spulen die Woche nochmal zurück.
Nee, also, wie gesagt, es hat mich tatsächlich einfach nur, wir haben es jetzt vor kurzem gespielt und es hat einfach wirklich total Spaß gemacht. Also es war echt schön.
Ja, da muss ich es auf jeden Fall mal
und testen. Halt
ich habe mich ja immer gewehrt.
Hör auf, dich zu wehren. Ist ja von Matthew Dustin und Brett Gilbert. Die kennt man vielleicht auch noch von anderen Spielen. Brett Gilbert hat zum Beispiel die Schnitzeljagd entsprechend gemacht. Der Matthew Dustin, was hat der nochmal gemacht? Der hat ja die Elysium hat er gemacht, das war ja auch mal ein Kennerspiel des Jahres, 2014 oder so. Mhm. Der hat Next Station London gemacht, der hat schon ein paar coole Sachen gemacht. Der war ja auch dabei bei Chocolate Factory, falls du das noch kennst.
Ja, aber also nie gespielt.
Der hat schon seine Hände in einigen Spielen da drin gehabt und ja, und das gestreamlinete merkt man auch hier in diesem Spiel. Genau, Tree Society von Next Move. Ich mache mir noch mal Gedanken, mit was ich das vergleichen könnte. Ich habe das Cover vor Augen. Ich habe das Cover vor Augen und ich kann mich gerade nicht an das Spiel erinnern. Wahnsinn.
Solange Phil nachdenkt, gehen wir in den Schwarzwald.
Nein. Ja, mach das doch mal.
Wohl, hast du den Preis gesagt?
Tree Society, nein, habe ich nicht. Das kriegst du momentan so, ja, die 30 Euro, vielleicht auch noch ein bisschen günstiger jetzt irgendwo. Genau, die 30 Euro bekommst du das.
Oh, okay. So, jetzt gehen wir in den Schwarzwald.
Ich bin ganz Ohr.
Also, Black Forest von Feuerlandspiele. Ist ja, ich habe ja Glasstraße nie gespielt. Aber du meintest, das ist ja ähnlich?
Es ist ähnlich, genau. Ne?
Genau. Aber ist es auch, wenn ich das sehe oder jetzt gespielt habe, wir produzieren ja auch Glas und haben, ne, Glashütten. Also es ist ja schon dasselbe Prinzip, glaube ich, nur neu aufgelegt. Was mich halt sehr fasziniert hatte, war dieser Mechanismus mit den Ressourcen. Weil Grunde genommen, wenn du ja, kannst du dir da ganz schön Eigentor schießen.
Ja, damit kannst du dir schön das Eigentor schießen. Das war auch damals schon so. Aber das, also mit dem ursprünglichen Spiel quasi, ist ja jetzt eine schöne Weiterentwicklung des Schwarzwald.
Die einzige Ressource, die eigentlich unabhängig von diesem ganzen Rondell ist, ist Lehm. So. Weil die geht einfach nur links an der Leiste hoch, dann hast du so von 0 bis 7 und kannst du Leben einlagern. Aber alle anderen Ressourcen sind auf einem Rondell angebracht und das sind dann Kohle, Wasser, was war das noch? Nahrung und Holz und Glas. Und dementsprechend, immer wenn wir Kohle oder irgendwas bekommen, können wir auf diesem Rondell unsere Marker vorwärts setzen. Dann wird auch angezeigt, wie viel wir haben. Aber ist ein Marker nicht mehr hinten angedockt an das Rondell, also an den Zeiger, dann bewegt sich der Zeiger weiter bis zu dem nächsten Marker, damit er wieder andockt. Aber dadurch verlierst du natürlich deine Ressourcen auch. Das war mir ganz am Anfang aber überhaupt nicht bewusst. Dementsprechend hatte ich auch dann kaum Ressourcen. Obwohl im Umkehrschluss bekommst du dann wiederum mehr Glas. Aber man muss halt schon es versuchen, so ein bisschen auszutarieren, dass man von allen ein wenig Ressourcen noch über hat. Weil dementsprechend gehst du ja auf diesem Feld. Und wir haben ja auch zwei Marker. Einmal das mit den Ressourcen. Dann hast du ja auch noch ein Nahrungsmarkerfeld, wo ja dann noch auch zu Zeiten und sowas ausgeben kannst. Ich fand das, bisschen hat es mich an so dieses Tableau, der Aufbau und so, ist auch wieder so typisch Rosenberg à la Erde, ist ähnlich. Also du puzzelst dir dein Tableau voll, du nimmst halt Felder weg. Wenn eine Glashütte sozusagen erschöpft ist, willst du ja die nächste Glashütte. Weil wenn du gehst mit so einem schönen gestalteten Glasmarker, gehst du halt immer auf deiner Glashütte, kannst du nach oben wandern, das machst du über Aktion. Also im Grunde genommen haben wir ein Riesenspielfellbrett in der Mitte, darüber können wir uns bewegen und wandern halt mit unseren Leutchen über dieses Feld und können dann immer in Städten, das sind so kleine Ortschaften, und da machen wir Aktionen. Und in diesen Aktionen, das sind halt immer unterschiedliche, entweder kommst du Nahrung, kannst Häuser bauen, kannst Tiere sammeln, also Tiere bekommen, dass du dann deine Rinderzucht hast oder was sind das, Wildschweine? Genau, Wildschweine sind auch dabei.
Rosenberg halt.
Ja, genau. Ja, du kannst Seen für Wasser bauen, Landschaften, also Felder anlegen. Im Grunde genommen hast du alle Möglichkeiten und wenn das nicht schon alles wäre, kommt natürlich auch noch wieder dieses Extra-Tableau hinzu, wo du dann noch Sachen bauen kannst. Und dann kannst du Getreidemühlen bauen, dann eine Hirtenhütte und so weiter und so fort. Also du hast auch wieder eine riesengroße Auswahl von, ja, ich glaube, das waren zwei Tableaus, die nebeneinander lagen, zweiseitig. Und da waren dann immer drei Stück in einer Linie und das sind 7x3 schon auf einer Seite. Das heißt, du hast das und das hast du doppelt. Also aus dem Grund, du hast wieder eine Menge Auswahl an Hütten, die du noch zusätzlich bauen kannst. Die bringen dir manchmal Soforteffekte. Die bringen dir Siegpunkte immer oben rechts, stehen immer Siegpunkte drauf, dass du am Ende dann halt noch welche bekommst. Du kannst so einmalige Sachen haben, damit du am Ende Siegpunkte für so und so viel erreichte Ziele oder halt für die meiste freie Fläche oder für so und so viel Ställe oder Wiesen und so weiter erhalten. Und ja, das ist halt wieder jede Menge, wo man erstmal drauf kommen muss. Und das Lustige ist, wir haben das zu dritt gespielt, das erste Mal. Und ich wusste ja noch gar nicht, wie es geht. Ich habe auch verloren, muss man dazu sagen.
Oh.
Eine Runde Mitleid. Und wir waren alle nah aneinander dran. Ich glaube, der erste hatte 19, der zweite 18 und ich 17. Und das war schon, also, und wir hatten alle eine andere Aktion oder so ein Ziel, worauf wir gegangen sind. Manche haben halt mehr Hütten gebaut. Manche haben mehr so die Wälder ausgebaut und dann mehr so auf Tierzucht gegangen und so weiter und so fort. Und was du ja auch immer machen kannst, hier sind noch Aufträge erfüllen. Es werden immer Aufträge ausgelegt. Dadurch kannst du dann zum Beispiel mehr Nahrung bekommen, dass du halt dann auf einen Schlag kriegst dann ganz viel Ressourcen, wenn du diesen einen Auftrag erfüllst, um dann halt später wieder Hütten und was auch immer zu bauen. Hat mir sehr gut gefallen. Was mich wirklich halt ein bisschen erstmal abgeschreckt hat, war dieser Rondellmechanismus, weil ich damit nicht gerechnet hatte.
Der ist schön, den muss man beherrschen, ne? Den,
genau.
Das musst du, das hat viel mit Timing zu tun. Manchmal möchtest du auch gar keine Ressourcen erhalten, weil du automatisch produzierst, ne?
Genau.
Und dann heißt es plötzlich, dann hast du von allem weniger, nur dadurch, dass du zwei von dem anderen Ressourcen genommen hast und quasi jetzt dadurch die Produktion triggerst. Das muss man beherrschen, macht aber total Spaß, weil bei der Glasstraße ja auch schon so. Die Glasstraße hatte nochmal die Karten, wo dann eben am Anfang der Runde hast du ja Karten ausgesucht und die spielst du gleichzeitig aus. Und falls beide die gleichen Karten ausgespielt haben, dann darfst du nur eine Aktion statt beide Aktionen auf der Karte, die ja da ausführen. Und das halt auch nochmal. Ja, also ich glaube, die Spiele sind unterschiedlich genug. Glasstraße hat was Nostalgisches, ist ja auch schon über 10 Jahre alt, dementsprechend auch von Illustrationen so. Und Black Forest ist halt State of the Art und also sehr, sehr, sehr ausladend. Also
ja,
die Tischsätze sind Wahnsinn. Da ist ganz schön viel Pappe auf dem Tisch.
Ja, du hast auch so ein bisschen, was war da auch, die Schwarzwaldklinik? Manchmal kommen ja auch so kleine Anspielungen rein, das fand ich auch ganz lustig. Ja, und zum Beispiel, wenn du dann manchmal zu viel Ressourcen nimmst, aber du brauchst noch Bewegung, weil du hast ja auch, die Bewegung wird darüber gesteuert, dann nimmst du dir plötzlich deine eigene Bewegung weg. Ich meine, einen Schritt kannst du immer machen, aber du willst ja vielleicht auch weitergehen und dann wird's schon kritisch. Und ja, mir hat das ganz gut gefallen. Oh ja, ich sehe auch gerade, das zweite Tableau ist nicht ganz so groß. Das erste hat hier 21 Felder, das zweite hat 12. Na, ist egal. Aber dafür gibt es halt noch diese Endplättchen, die auch noch dazukommen. Also im Grunde genommen, man hat genug Plättchen, sagen wir es mal so. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es ist jetzt nicht wirklich ganz viel Neues, weil vor allem jeder, der Rosenberg kennt, ne, das ist ja halt schon so ein typischer Rosenberg. Aber ich liebe ja auch aller Erde. Und das hat mich hier halt schon ein bisschen dran erinnert, vor allem mit diesem riesen Tableau, mit den Auswahlmechanismen und so. Was neu war, halt dieser Rondell-Mechanismus, den kannte ich halt nicht. Hat mir aber auch sehr gut gefallen, weil wenn man den dann einmal verstanden hat und gemeistert hat, sehr gut. Also für mich auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und gut, ich kenne Glasstraße, das ist ja nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt viel anders macht. Aber für mich auf jeden Fall ein Spiel, was ich echt gut fand.
Also Glasstraße ist immer... Also Glasstraße kann ich meines Erachtens auch immer noch empfehlen, weil es auch immer noch ein klasse Spiel ist. Vorteil von Glasstraße ist, kannst du mittlerweile auch auf WGA spielen. Da kann man sich zumindest mal da ein bisschen ja so einspielen und gucken, so ob das etwas ist für einen. Hat mir aber auch immer sehr, sehr gut gefallen, Glasstraße. Also ich mag die alte Grafik halt einfach lieber von Glasstraße.
Ja, und was man auch sagen muss, diese Box ist rappelvoll und echt schwer.
Ja.
Und das Ganze kostet im Moment, wenn ich das hier sehe, bei der Spielgilde, im Moment, ich weiß jetzt nicht, ob es, wenn es rauskommt, auch noch so viel kostet, 49 Euro. Ja. Das finde ich ist vollkommen in Ordnung für das, was du da drinnen bekommst. Also die Menge. Das ist ein sehr guter Preis.
Knapp 10 Euro billiger als das, was du vorhin gesagt hast, mit etwas mehr Komplexität und mehr Inhalt, würde ich sagen.
Ja, deswegen. Aber wie gesagt, ich mache ja hier auch nicht nach Reihenfolge, ich mache nur das, was mir gefallen hat. Das stimmt, das müssen wir auch vorweg nochmal sagen. Ich mache hier nicht direkt nach, ich rate das Ganze nicht. Ich schlage nur das vor, was mir gefallen hat.
Ja, ist auch gut. Alright.
Gut, dann bin ich damit durch. Dann, was ist dein nächstes?
Ich würde gleich mit Kelp weitermachen. Hai versus Octopus. Ein Zwei-Personen-Spiel, reines Zwei-Personen-Spiel. Ein ganz spannendes Zwei-Personen-Spiel. Wir spielen entweder den Octopus oder den Hai. Der Hai hat Hunger und möchte den Octopus fressen. Und der Octopus ist ja ein schlaues Tier und versteckt sich entsprechend gut. Und der frisst aber auch dort, wo er sich eben versteckt, auf dem Boden des Meeres. Es ist ein wirklich besonders asymmetrisches Spiel. Während zum Beispiel der Octopus eben kartengetrieben ist und du dann eben auch so Steine hast, die du auf dem Spielfeld eben hin und her schieben kannst, opfern kannst und auch damit bluffen kannst, hast du als Hai eben einen Mechanismus mit Würfeln. Und es ist wirklich so ein Katzen-Maus-Spiel. Man versucht quasi hier als Octopus eben sich zu verstecken auf einem dieser Steinchen. Ne? Du hast da quasi so ein 3x3-Raster. Dann legst du eben diese Steinchen drauf. Am Rand dieses Rasters kann dann entsprechend immer der Haifisch eben schwimmen. Bewegung ist da auch mit Würfeln etc. Und die Steine, da ist entweder sind da Fallen drin oder quasi Nieten in Anführungszeichen. Also wenn du zum Beispiel als Hai sagst, ich möchte hier aufdecken und du deckst es dann auf und da ist eine Niete drauf, dann hast du halt nichts gewonnen. Du hast aber Energie verbraucht, um das zu machen. Muss halt aber auch aufpassen, weil wenn du eben dran bist als Hai, füllt sich dann auch entsprechend deine Hungerleiste und der Octopus gewinnt, indem entweder er selbst seine vier verschiedenen Futterarten gefuttert hat oder der Octopus kann auch gewinnen, wenn der Hai verhungert ist, also zu viel Energie verbraucht, war nicht erfolgreich beim Jagen und wenn die Hungerleiste voll ist, dann ja, stirbt oder sagen wir mal verliert der Hai. Der Hai gewinnt natürlich, wenn er den Oktopus frisst. Jetzt ist es aber auch noch so, dass, sagen wir mal, der Hai hätte den Oktopus erwischt, dann hast du da auch noch mal eine schöne kleine Geschichte. Und zwar hat jeder drei gleiche Karten. Und dann werden die entsprechend ausgespielt. Und je nachdem, ob man das gleiche oder ob man verschiedene Karten hat oder gleiche Karten hat, wird dann eben noch seinen Effekt getriggert und du kannst das Spiel damit verlängern. Also quasi, er hat eine Fass geschnappt. Und das ist halt auch nochmal so ein Poker-Element drin, was total Spaß macht. Ich muss sagen, ich bin bei diesem Spiel so extrem schlecht. Ich habe es noch nicht einmal gewonnen. Meine Frau zieht mich da dermaßen ab. Es ist aber egal mit was, das ist das Schlimme. Okay. Das ist das Schlimme. Ich kann Hai oder Oktopus spielen und werde entweder gefressen oder verhungern. Es ist total fies. Es ist aber echt es ist super schön anzuschauen. Es ist super schön zu spielen. Es ist natürlich ein bisschen Regelstudium, also es ist nicht viel es ist angemessen an Regeln. Es ist ein Kennerspiel. Es sind halt dadurch, dass zwei asymmetrische Spielarten sind, musst du halt beide quasi kennenlernen und beide halt beibringen. Das dauert dann entsprechend seine Zeit, aber bist dann halt auch relativ schnell im Spiel. Und ja, es ist echt ein klasse Spiel. Man sieht es ja auch am Kickstarter. Das war ja einer der ersten deutsche Brettspiel-Kickstarter, der über 1 Million Euro eingefahren hat. Ich habe auch hier die Deluxe-Version, ich hatte es damals auch gebackt. Und ja, also ein ganz, ganz besonderes Spiel. Erstlingswerk von Carl Robinson. Ja, mega Ding. Also echt geile Kiste. Kriegst du momentan vereinzelt noch. Also bitte da vielleicht schnell zugreifen, falls ihr sowas auch verschenken wollt. Das findest du hier und da noch. Und du kannst bei vielen schon vorbestellen, aber es ist noch hier und da vorrätig. Also schnell zugreifen. Du würdest es, der beste Preis aktuell ist um die 40 Euro. Bei WLAN-Spiele zum Beispiel oder Hive World. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Ja, ist rausgekommen bei Wonderbow. Meine lieben Freunde von Wonderbow. Bin ja bekannter Fan, also bekennender Fan. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz besonderes Spiel, was immer einen Platz in meiner Sammlung und in meinem Herzen eben haben wird. Und insbesondere auch im Herzen meiner Frau, weil es eins der wenigen Spiele ist, wo sie mich dermaßen abzieht.
Ich habe es noch nicht gespielt.
Das musst du echt nachholen. Also.
Ja, muss ich auch. Ich wollte es auch kaufen auf der Messe und dann war alles ausverkauft, was auch wieder dafür spricht, aber es war ausverkauft.
Ja, es ist
war zu langsam.
I guess so, yes. Also, wie gesagt, die Retail-Version ist ja auch bald, also ne, es wird ja auch bald wieder lieferbar sein, großen Stil, aber es gibt vereinzelt ja noch welche. Also zugreifen. Ja. Dann, Basti, mach mal weiter.
Ich
mach Achso, weiter. Ah, Moment, nee, stopp.
Nicht weiter.
stopp. Nochmal zu dem Free Society. Es erinnert mich stark an Res Arcana.
Echt? Oder muss ich es haben? Ich liebe Res Arcana.
Ja, du hast es ja schon daheim, deine Frau hat es erküfft. Ne?
Stimmt, hast recht.
Also, aber sag mal, ob das auch findest, dass es Anleihen an Res Arcana hat. Das, also mich erinnert es sehr stark daran. Genau. So, jetzt darfst du.
Wir spielen jetzt, und das finde ich super, kann aber gar nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich es erst einmal gespielt habe, weil diese Gruppengröße hatte ich damals nur auf den B-Rex-Tagen. Aber ich versuche mir ja jetzt mal nochmal aus Erinnerung, ich habe es auch hier und ich will es auch unbedingt nochmal wieder zocken. Es ist Stationfall. Stationfall ist ein, ja, was kann man sagen, es ist ein bisschen Nemesis-Abklatsch. Nur, du hast halt Stannis, keine riesen Aliens da. Also, Grunde genommen kann man dieses Spiel mit einem Spieler bis 9 Spieler spielen. Für jeden Spieler, der dazukommt, kommen 3 Charaktere hinzu. Dann weißt du schon mal, wie groß die Auslage ist am Ende. Ein Charakter. Dann wird dir eine Identität zugeordnet. Eines Charakters. Die Charaktere liegen aber für alle sichtbar mit ihren Fähigkeiten, Dings, was sie machen können und offen bereit. So, dass jeder diese Charaktere steuern kann. Also auch deinen, wenn du jetzt zum Beispiel einen hast. Also du suchst dir jetzt nicht einen speziellen Charakter aus, sondern jeder kann diese Charaktere steuern und damit Aktionen ausführen. Wir bewegen uns über eine Raumstation und diese droht sozusagen abzustürzen. Aber jeder hat auch eine andere Aufgabe. Entweder zum Beispiel rette den Security, dass du den rettest, oder dass alle Cyborgs draufgehen müssen, oder dass keiner von denen die Station verlassen darf, oder. Du hast immer unterschiedliche Aufträge. Jeder Charakter hat nämlich einen Auftrag, um zu gewinnen. Und das versuchst du erstmal heimlich zu machen. Du kannst es später aber natürlich auch öffentlich machen, weil dann darfst du deinen Charakter alleine spielen. Das ist dann halt der Vorteil, wenn du es öffentlich machst, dann kann nämlich deinen Charakter keiner mehr steuern. Weil wenn sie nämlich rausfinden, dass das dein Charakter ist und du möchtest den aber irgendwie zum Beispiel von der Raumstation in die Rettungskapseln bringen, dann werden sie natürlich jede Runde in ihrem Zug wieder wegsetzen, was natürlich doof ist. Deswegen kann es natürlich auch Sinn machen, dass du dich dann irgendwann outest und sagst, hier, ich bin der Cyborg zum Beispiel. Dann gibt es halt unterschiedliche Waffen, die du auf der Station finden kannst, um Leute sozusagen anzugreifen. Aber wenn du das machst, in allen Räumen sind erstmal Kameras. Dann würdest du einen verletzen oder umhauen, dann würden die Kameras das aufzeichnen und du würdest angeklagt. Dann gibt es Beweisführung und wenn du verurteilt bist, bist du raus. Das ist schon mal doof.
Es klingt total seltsam gerade noch, aber
ja,
ich schwinge deine Lippen.
Was total cool ist, es gibt dann einen Raum, wo du die Kameras ausschalten kannst. Und in dem Moment, wo die Kameras aus sind, das war bei uns am Tisch, geht das Gemetzel los, muss man sagen. Es ist egal, wer wo stand, jeder hat der neben ihm stand, umgebracht. Das war ein absolutes Geschnetzel danach. Es waren am Ende fast keine Figuren mehr auf diesem Feld, weil sie sich alle urplötzlich angegriffen haben. Nur weil diese Kameras aus waren. Weil, wenn die Kameras aus sind, dann kannst du halt nicht angeklagt werden. Es kann das natürlich passieren, dass einer wieder die Kameras anmacht, das ist wieder doof, aber du kannst halt auch zum Beispiel ein geheimes Wesen erwecken und so weiter und so fort. Das ist halt ein Deduktionsspiel. Du musst halt rausfinden, was der Auftrag von dem einen ist. Und wir rennen halt mit, ja, wie gesagt, das sind 9 Leute können mitspielen. Und wenn dann 9 Leute rüberrennen und immer je Person 3 Charaktere hinzukommen, dann hast du eine riesen Anzahl Menschen dann auf dieser Station. Und wenn du das richtig gut spielst und diese Räume dann da betrittst, zum Beispiel kannst du den Strom ausschalten, du kannst die Station abstürzen lassen, du kannst dich oben aus der Luftschleuse katapultieren, damit du unten wieder reinkommst und so weiter und so fort. Und es war einfach super lustig, muss ich sagen. Es ist halt wirklich ein Spiel, was absolut gegeneinander ist. Also jeder gegen jeden. Aber es hat echt Laune gemacht. Es war einfach nur, man lag auf dem Boden vor Lachen. Also ich fand es echt cool, weil es hatte auf jeden Fall.
Würdest du Nemesis vorziehen?
Weiß ich nicht. Es ist ja schon anders. Ich glaube, weil du hast ja Nemesis, da hast du ja deinen eigenen Charakter. Du kannst ja auch kooperativ spielen oder semi-kooperativ. Und hier muss ich sagen, ich glaube, das kannst du hier auch machen. Das haben wir halt nicht gemacht, als wir es kennengelernt haben. Deswegen will ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Aber ich habe auch von vielen anderen jetzt schon gehört, dass es echt feiern in den richtigen Gruppen. Also es ist nicht für jeden was. Das ist jetzt doch ein recht spezielles Spiel, muss man sagen. Da muss man auf jeden Fall auch diesen Deduktionsmechanismus und dieses ja Gegeneinander auch mögen, ne, das Ganze. Aber ja, die Aufmachung, Optik, ich fand das einfach richtig cool. Das hat auch eine riesengroße Präsenz, also ein riesengroßes Board. Du brauchst auf jeden Fall einen großen Tisch. Das kann man schon mal sagen. Alleine schon für die Kartenauslage der ganzen Charaktere, je nachdem, mit wie vielen du spielst. Und sonst passiert ja alles auf diesem Board dann, wo du dann herumläufst. Und ja, mir hat es echt gut gefallen. Und was ja auch immer wichtig ist, du darfst einen Charakter immer nur einmal spielen, danach musst du wechseln zum nächsten. Also du kannst nicht zweimal hintereinander denselben Charakter spielen. Außer, wie gesagt, du hast dich ja selbst geoutet, dass du das bist. Dann kannst du schon. Was aber natürlich dann schneller, dass du das schnellere Opfer wirst. Man sollte schon genau abwägen, wann man sich outet. Mir hat es echt gut gefallen. Kam jetzt nicht bei jedem gut an. Aber bei manchen auch sehr gut. Dementsprechend, ich fand es echt lustig. Aber ich glaube, da musst du auf jeden Fall die richtige Gruppe für haben.
Klingt so, ja.
Ja. Und ich glaube, ist auch richtig cool, wenn es umso mehr, umso besser. Weil es dann einfach noch mehr Gaudi macht. Solo weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht hat das auch seinen Reiz. Aber wie gesagt, Solo spiele ich nicht. Ist bei Korax erschienen. Kostet 64,50. Und du kriegst auch ganz schön viel in dieser Box. Also finde ich auch gut. Also so viel kostet es im Moment bei Spieltraum. Ich glaube, im Original sind es 75 € rum.
Ja, schon ein Haufen Geld.
Ja, also dafür, wie gesagt, das ist halt auch eher so ein Deduktionsspiel und ob man das dann dafür ausgibt, weiß ich nicht. Aber das ist ein Spiel, was mir auf jeden Fall gefallen hat. Deswegen wollte ich es mal erwähnen.
Okay. Hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was ich eher mitspielen würde. Das ist nichts, wo ich sage, so, das muss ich unbedingt haben.
Ja, ich glaube auch, dass es eher ein Spiel ist, was man mit anderen so mitzockt, wenn es einer hat, dass das dann eine große Gruppe bringt es mit und alle zocken es mit.
Okay.
Ich glaube, sowas ist das eher, würde ich auch sagen. Für gute Partyrunden. Das ist so eher so zum Beispiel schon was nahe, so für Silvester.
Wenn das neue Jahr starten möchtest, ohne Freunde. Und seine niedergemetzelt hast. Sehr schön.
Ja, warum nicht?
Passt ja. Okay. Ja.
Dann deins.
Dann mache ich gleich weiter. Und zwar habe ich eine richtig traditionelle Neuheit, traditionelles Eurogame, Atlantis Exodus, erschien bei DLP Games. Es ist ein wirklich fast, wie man so schön sagt, so ein beiges angehauchtes Brettspiel. Ich feiere es total. Es macht es hat viele Elemente, es macht nicht viel Neues, ja, das muss man schon mal sagen. Es hat viele bekannte Elemente, aber es ist echt schön verzahnt. Es ist ein richtig schönes Kennerspiel plus, ja, es ist noch kein Expertenspiel. Du musst aber hier schon relativ viel nachdenken und gucken, wie das zusammenkriegst. Das Schöne dabei ist aber, dass es relativ schnell beigebracht ist. Man muss es halt, ne, muss einmal durchgehen, aber dann hast du es drin. Ikonografie ist auch gut. Entsprechend ist das ein sauberes Kennerspiel. Worum geht's? Wir sind Könige von Atlantis und in 5 Jahren wird Atlantis untergehen und wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, quasi so viel von unseren Leuten dort eben rauszubringen, wie nur möglich. Jedes Jahr wird in 3 Runden gespielt, so dass man quasi 15 Mal dran ist. Man hat dann entsprechend auch noch Wertungen in der Runde, also Ende der Jahre 2, 4 und 5. Und pro Runde hat man eben 2 Aktionen, die man zur Verfügung hat. Man läuft mit seinem König in einem Rondell in der Mitte. Es ist sehr, also auch da wieder, ne, viel Material. Du hast so eine große Insel, die du in der Mitte hast, mit so einem Rondell. Dieses Rondell verändert sich auch in jedem Jahr. Dann dreht man das entsprechend. Und dort gehst du halt einfach mit deinem König immer von der höchsten Stufe immer weiter runter. Hast dann immer mehrere Möglichkeiten, wo du hinwandern kannst. Da bekommst du entsprechend Boni und auch Aktionsmöglichkeiten, die du dann entsprechend ausführst, neben deinen ganzen anderen Aktionen, die du dann entsprechend ausführst. Und ja, es hat einiges an Planung, man muss einiges planen. Also es ist ein Spiel, was du relativ gut durchrechnen kannst, sagen wir es mal so. Das ist jetzt etwas, was du jetzt vielleicht nicht so aus dem Bauch spielst, sondern eher so langfristig planst. Für jeden Strategen an der Stelle etwas sehr Cooles. Der kleine Kniff hier in dem Spiel, was ich ganz toll finde, ist auf dem Spielertableau hast du eben, also es gibt verschiedene Siedler, die du retten kannst aus Atlantis. Da gibt es eben Wissenschaftler, Intellektuelle und Arbeiter. Und die musst du ausbilden. Das sind erstmal, ne, sind halt 3 Farben an Arbeiter. Und diese Arbeiter können am Anfang erstmal nichts. Das sind nur Siedler, in Anführungszeichen. Und die kannst du dann im Spiel dann entsprechend ausbilden. Und die ganzen Siedler und auch die ausgebildeten Siedler, die kannst du fortschicken. Wenn du die fortschickst, bekommst du dann entsprechend auch noch Siegpunkte für die Siegpunkteleiste. Du kriegst entsprechend auch noch Boni, um auf andere Leisten hochzugehen oder Bücher, die du dann wieder brauchst, um wiederum andere Aktionen zu meistern beziehungsweise überhaupt ja spielbar zu machen. Ganz viele verschiedene kleine Dinge, auf die man achten muss, schön verzahnt. Ja, und tatsächlich großer Genuss für Eurogamer. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Mir hat es total gefallen. Das wird bei mir auch auf jeden Fall in der Sammlung bleiben. Ich finde auch, dass es gerade zu zweit super ist. Zu zweit gibt es noch eine kleine Abwandlung, dass man entsprechend auf dieser Insel, Atlantis-Insel, im Rondell Leute, also andere Könige, die nicht mitspielen, die blockieren dann entsprechend Felder. Was schön ist, weil das machst du nur einmal und dann am Ende der Runde bewegen sich nach einem bestimmten Muster. Aber da ist nichts, da musst du kein Bot oder sonst was irgendwie noch steuern. Das ist echt wunderbar. Macht total Spaß. Kannst du empfehlen, wenn jemand gerne Punkte melkt, so à la Stefan Feld, sollte er sich auf jeden Fall das Spiel anschauen. Mega cool. Gibt's momentan um die 50 Euro. Genau. Und als Messeneuheit, die ein bisschen untergegangen ist, wie ich finde. Ja, also zu Unrecht ein bisschen runtergefallen ist. Ja.
Frosted Game hat es einfach alles abgegraben.
Ja, Frosted Game hat aber auch ein mega Line-up etc. gehabt, ne? Und zwar war halt auch mit viel Kickstartern etc. Und das Atlantis ist halt, ja, es ist ein klassisches Eurogame. Und klassische Eurogames haben teilweise das dann auch ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Aber mega, mega Ding. Also hat total getaugt. Qualitativ ist auch cool. Also sagen wir mal, diese Insel ist extrem groß, sieht echt cool aus. Deine Miepel, die du entsprechend hast, also dein Hohepriester und dein König, die sind bedruckt. Das ist ganz cool. Und ja, Wenn ihr Eurogames mögt, schaut's euch an.
Ja, da muss ich mir anschauen. Ich mag's.
Ja, dann auf. Dann mach du mal gleich weiter.
Ja, Stimmpreis hast du schon gesagt. So, ja, ich gehe jetzt unter die Trolle. Ich troll dich jetzt.
Also, wir kommen ganz viel Kommentare, ich lasse es mal so stehen.
Nee, also folgendes Spiel: Trolle mögen Prinzessin. Ich fand den Namen schon mal erstmal komisch, aber im Grunde genommen ist das ein Spiel, wo ich mir erstmal dachte, ja, was ist das? Was machen wir da? Wir sind Trolle und mögen Prinzessin. Nein, Gott.
Wie viel kostet's?
Das reicht, ne?
Das reicht, ja.
Nee, ist ein Worker-Placer, aber ganz cool gemacht. Wir steuern das alles über Karten. Wir bekommen am Anfang erstmal, wir steuern es nicht über Karten, wir steuern es über die Trolle, die wir einsetzen. Aber mit den Karten können wir unsere Runden anzeigen. Wir spielen immer eine Karte, Handkarte von dreien aus. Wenn wir die dann ausgespielt haben, am Ende der Runde ziehen wir sie wieder auf drei Karten auf. So, mit diesen Karten bestimmen wir, wo der Trollkönig hinkommt und hier ein extra Troll reinbringt, weil das ganze Prinzip funktioniert halt so, dass du deine Aktion verstärken kannst. Umso mehr Trolle zum Beispiel auf deinem Tableau oder in der Stadt, wir haben nämlich einmal eine Stadt, je nach Spieleranzahl haben wir genauso viele Orte halt in diesen Städten. Also wenn wir zum Beispiel drei mitspielen, haben wir drei Städte oder drei Orte und ein Tableau, der Trollhort sozusagen, wo wir schürfen in den Bergwerken. Das heißt, es kommt auch ein kleiner Puzzlemechanismus mit, weil wir können Räume anbauen oder Berghallen sozusagen erweitern und dementsprechend können wir da Ressourcen erhalten. Das geht dann über Gold, Diamanten und so weiter. Und wir setzen auf diesem Tableau dann zum Beispiel unseren Troll ein und können dann die eine Aktion machen. Dann, man hat immer zwei Aktionen, dann können wir noch einen zweiten Troll einsetzen, dann hätten wir die zweite Aktion, können aber auch zweimal die eine Aktion machen. So kannst du das halt dann aufbauen. Es ist immer Platz für 5 Trolle. Das heißt, du kannst die Sachen auch ausrechnen. Zum Beispiel die höchste Funktion sind immer 3 Trolle, die du brauchst. Dann kannst du halt den stärksten Part machen. Dann 2 Trolle und zweimal 1 Troll. Das kannst du auch aufteilen auf 3 und 2 und so weiter und so fort. Und das finde ich halt ganz cool gelungen, weil dass du diese Trolle verstärken kannst, indem du immer mehr dazusetzt oder umsetzen kannst. Du kannst nämlich auch so Königskacheln bekommen. Die können dann wieder extra Aktionen machen. Die darfst du aber immer nur einmal ausführen, weil die natürlich recht stark sind. Und dann kannst du zum Beispiel Türme bauen. Diese Türme bringen dir in der Stadt oder eher gesagt in den Ortschaften immer einen Troll mehr. Das heißt, wenn du da dich zum Beispiel auf diese Ortsfelder setzt, dann bekommst du einen Troll pro Turm dazugerechnet. Weil wir wollen ja, weil wir ja Prinzessinnen mögen, müssen wir in unseren Trollhort auch Prinzessinnenzimmern bauen. Und das sind dann ganz hübsche Zimmerchen. Und dann, sobald eine Prinzessin kommt, was auch über die Karten gesteuert wird, dann wird immer gesagt, in welchem Ort jetzt eine Prinzessin erscheint, dann mopsen wir diese Prinzessin, wenn wir genug Trolle haben. Da brauchst du dann, glaube ich, auch 5 oder 6 Trolle. Warte, ich gucke. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Trolle. Und die muss er erstmal voll bekommen in dem Ort. Aber was in den Ortschaften gut ist, wenn ein anderer seinen Troll da mit reinsetzt und du dann dazu setzt, dann zählt der Troll mit für dich. Das ist schon mal ganz praktisch. Dadurch kannst du dann halt auch an diese Prinzessin rankommen. Und wenn du ein Zimmer frei hast, dann kannst du die da reinsetzen. Die bringt dir dann am Ende so 7 Siegpunkte, meine ich. Ja, und erhältst noch eine Königskachel wieder, die dir wieder dann einen besonderen Bonus bringt. Was wir auch haben, wir haben natürlich auch Trollwechselbälger, also kleine Babys. Und die tauschen wir gegen Menschenbabys aus. Jetzt wird's creepy.
Total absurd vom Plot her.
Ja, natürlich. Das ist eigentlich total überzogen. Und wir können auch Menschen generell aus den Orten zu uns in die Höhle locken und die arbeiten dann für uns. Aber die bleiben immer an diesem Ort stehen, wo wir sie eingesetzt haben. Das heißt, die können da nicht umgesetzt werden, aber sie ersetzen sozusagen, dass du da mehrere Trolle hinsetzen musst, um diese hohen Aktionen zu machen. Dann hast du da halt immer schon mal einen festen Anker, der dir dann schon mal einen Punkt mehr gibt. Und diese Wechselbäger setzt du dann zum Beispiel in den Ort rein, dann sind die da und dafür kannst du aber wieder Boni freispielen, um stärkere Aktionen zu machen in deinem Hort. Und was wir machen, sind auch diese Türme, Glocken und diese Wechselbäger, das sind dann Set Collection. Wenn du nämlich am Ende so und so viele davon hast, bekommst du dementsprechend Siegpunkte. Und es ist einfach so lustig. Ich fand's einfach total genial. Das hat mir, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte erst so, oh, was ist das für ein Spiel? Also, aber alleine dieser Einsatzmechanismus, dass du die halt triggern kannst, indem du sie halt auch verstärken kannst und sowas, fand ich total gut gemacht. Das ist echt gut gelungen. Und dieses über die Karten weißt du immer ganz genau, wie viele Runden du noch spielst. Weil sobald du die letzten Karten hast und du, sobald du alle weggespielt hast, ist das Spiel auch zu Ende. Fertig. Und dann passiert auch nichts mehr.
Ich finde das gerade total schrecklich.
Warum?
Weil ich das Spiel, ich bin da rumschabenzelt bin um dieses Spiel und habe mir gedacht, das Thema ist ja geil. Das Thema ist geil, es sieht auch cool aus, ja. Und dann hat mir meine innere Stimme gesagt, das kann doch nichts sein. Komm, lass sein, das ist ein Blender.
Ja, ich habe auch erst gedacht, wie ein Game Brewer. Weil die ja leider nicht so gute in letzter Zeit rausgebracht haben. Da hatte ich nämlich dann ausgedacht.
Ich finde, Game Brewer hat nur ein gutes Spiel rausgebracht, und das war Gugong. Der ganze Rest war so, nee.
Immer so, nur so Standard, ne?
Genau.
So und Oak-like und so.
Genau. Und Trolls and Princesses, das war irgendwie, also ist es wirklich so gut?
Ich finde es echt gut, ja.
Scheiße.
Also es hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte echt meine Freude dran. Alleine das hier mit den Sachen da mopsen und dass du dann den anderen sozusagen ausnutzt und du kannst ihn sogar ein bisschen ärgern, weil wenn du die geschickt einsetzt, hast du auch immer eine Aktion Troll-Zurückhol-Aktion. Das heißt, wenn du dann in der Stadt da bist, dann nutzt du den einen aus, indem du dir die Prinzessin holst, wenn du dann noch zwei Trolle wenigstens da drinnen stehen hast, weil du vielleicht zum Beispiel da schon zwei Türme stehen hast. Dann kannst du alle deine Trolle zurückholen und in deine Höhle stellen, irgendwo, wo du hin möchtest, für die nächste Aktion dann später. Und dadurch hat er dann die Aktion nicht mehr. Dann kann er nicht mehr so eine starke Aktion machen. Also ein bisschen ärgern kannst du die Leute auch. Und also mir hat das echt gut gefallen. Ich hatte echt meinen Spaß dabei. Klar, zerdenken kannst du jedes Spiel, vor allem Euros, aber ich fand das gut.
Ja, also es ist halt mal wieder ein anderer, also wirklich ein anderer Ansatz und halt auch mal ein anderes Thema auch, ne? Das ist schon ziemlich fresh, ja, also.
Ja, das fand ich auch ganz cool. Vor allem, dass die Trolle sich da so Prinzessinzimmer einrichten und die sehen dann auch wirklich aus wie so kleine pinke Prinzessinzimmer. Fand ich echt
gut. Dann mache ich mir gleich mal auf die Suche. Wie viel?
Achso, wie viel das kostet? Warte, habe ich 62 Euro im Moment. 65 bei der Spieloffensive, also da, wo es halt direkt rauskam, also ist das der Listenpreis. Aber ich finde es echt gut gelungen. Ist bei Miraculous rausgekommen, also Spieleschmiede. Klar, gab's auch in der Deluxe-Version, dann hat's alles so, du hast Holzmiepel dabei, ne, aber dann waren sie auch angemalt. Dann sahen sie natürlich noch cooler aus und das Gold war halt dann in 3D und nicht nur ein Plättchen, ne, so. So war das halt dann. Aber, nee, da war es sogar Plastik und hier war es dann richtig schön hoch. So richtige Diamanten und alles und so hast du dann alles ein bisschen.
Ja klar, aber ja. Das ist ja...
Aber braucht man nicht unbedingt.
Nur weil es Deluxe ist, heißt es nicht, dass das Spiel besser ist. Das ist ja auch eine Lehre, die wir alle schon mal gezogen haben. Mit dem einen oder anderen Kickstarter.
Ja, das ist richtig. Nee, aber wie gesagt, mir hat es echt gut gefallen. Vor allem kannst du dann auch immer gut mit deinen Karten timen, wo der Trollkönig hin möchte. Weil der Trollkönig bringt dir auch einen Zusatztroll. Der zählt auch selbst als Troll nochmal. Und dadurch kannst du deine Aktion nochmal verstärken, was auch wieder gut ist. Ja, cool. Aber die Karten zeigen dir halt immer nur den Ort an, wo du den hinsetzen kannst. Und dementsprechend musst du halt dann gucken. Du hast ja drei auf der Hand. Dann kannst du dementsprechend auch deine Züge timen. Und ich finde, diese ganze Planung dahinter fand ich sehr gut. Mega. Hat mir gefallen. Also wirklich gefallen. Sehr gut.
Cool. Dann mache ich mal gleich weiter.
Mach das.
Mit einer Essen-Neuheit. Wir hatten vorhin über Frosted Games gesprochen. Ja, es muss auch noch ein Spiel von Frosted Games drauf. Ja. Und zwar, das ist für mich Galileo Galilei.
Ah, sehr geil.
Tatsächlich von den Spielen, die ich jetzt von dem Line-Up gespielt habe, das Beste so far von Frosted Games. Was machen wir da? Ja, das Spiel geht um das Entdecken von Himmelskörpern im Himmel. Und hier übernehmen wir eben einen Charakter, diesem historischen, also einen historischen Charakter spielen wir in diesem Spiel. Und das Schöne dabei ist, es fühlt sich sehr thematisch an, allein nur aufgrund des Spielertableaus, weil du hast da eben ein Teleskop und du steuerst quasi deine Aktionen über dieses Teleskop. Also kurz erklärt, wir haben eben, wenn man dran ist, machen wir drei Sachen, da haben wir eben dieses Teleskop und das können wir 1 bis 3 Felder weiterziehen und dann führst du die Aktionen aus, die dann entsprechend dort dargestellt sind. Und da hast du immer feste Aktionen und rotierende Aktionen. Also hast an jeder festen Aktion hast du dann entsprechend unten noch so ein Plättchen. Das wechselt dann entsprechend immer, wenn es genutzt wurde. Und dann gibt's noch eine Aufräumphase, wo du eben nochmal 2, 3 Sachen überprüfst, ob du entsprechend vielleicht schon etwas abgeschlossen hast und mal extra Boni kriegst oder ob du sogar vielleicht einen Malus etc. bekommst. Grundsätzlich hast du eben ein Hauptspielbrett, wo dann eben Karten ausliegen mit Himmelskörpern und Konstellationsfeldern. Wenn man da zum Beispiel diese Aktion Beobachten nutzt, dann kannst du entweder einen Himmelskörper beobachten. Die haben einen Preis an Würfel und du hast Platz für bis zu 4 Würfel. Es gibt 3 verschiedene Farben, denn die Idee, das finde ich auch sehr schön eigentlich thematisch, ist, dass man ja durchs Teleskop einen bestimmten Lichtspektrum eben schauen kann. Und das sind dann hier entsprechend dargestellt in 3 verschiedenen Farben. Es gibt nämlich gelbe Würfel, rote Würfel und blaue Würfel. Die würfelst du auch nicht, sondern da erhöhst du einfach eigentlich immer nur den Wert deines Würfels. Und wenn ich jetzt einen Himmelskörper beobachten möchte, dann muss ich dann eben einen Wert an Würfelzahl erreichen und eine Farbe. Also muss ich zum Beispiel, um eine grüne 17 zu erreichen, muss ich eben mindestens einen blauen und mindestens einen gelben Würfel reingeben und auf die Gesamtzahl 17 kommen. Das können also, was weiß ich, ne, 3 blaue A5er-Wert sein und ein gelber mit einem 4er-Wert meinetwegen. Da wärst du zwar bei 19, hast überzahlt, aber dann dürftest du die Karte bekommen, bekommst dafür auch Siegpunkte oder eventuell andere Boni und Konstellationsfelder ist, da gibst du halt nur einzelne Würfel ab mit einem bestimmten Wert, aber auch nur von einer bestimmten Farbe und bekommst da auch Siegpunkte und Boni. Und das machst du, die Konstellation, da kriegst du nur, da wirst du auch belohnt, indem du eben auch noch zusätzlich Entdeckungspunkte da vergeben kannst. Und wenn du den Himmelskörper geschaut hast, dann, oder entdeckt hast, dann kannst du die ganze Karte eben nehmen und die eben in deine Buchsammlung oder Entdeckungsleiste eben legen. Jetzt möchte ich gar nicht so stark auf die Regeln drin eingehen. Ich bin eigentlich schon mittendrin. Ja. Tut mir leid dafür. Es ist wieder ein wirklich super verzahntes Brettspiel. Super verzahnt. Es lässt sich schön aus dem Bauch spielen, weil du gar nicht so viel planen kannst. Zu zweit kannst du natürlich ein bisschen mehr planen, weil die Auslage der Karten gar nicht so schnell weggehen. Wenn du das zu dritt oder zu viert spielst, dann wackelt da schon einiges an Karten hin und her. Da kann es sogar sein, dass die Karte, auf die du zum Beispiel jetzt gerade hinarbeitest, mit höherer Wahrscheinlichkeit weg ist. Beim Zwei-Personen-Spiel kannst du dann halt immer noch gucken, was hat denn dein Gegenüber an Würfel da. Aber es ist wirklich so schön verzahnt. Es ist thematisch, es sieht wirklich klasse aus und es hat noch einen ganz, 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 ganz tollen Mechanismus, den du nebenher noch beherrschen musst. Und das ist die Inquisitionsleiste. Denn wir sind ja da in einer Zeit, wo eben Religion sehr, sehr wichtig war und man es halt irgendwie als Ketzerei gesehen hatte, wenn man da vielleicht zu wissenschaftlich unterwegs ist. Und in diesem Keller, das ist ganz lustig, dass die Inquisitoren in deinen Keller kommen, aber du kannst im Laufe des Spiels bekommst du Inquisitoren und die musst du auf dieser Leiste eigentlich schauen, dass du die wegbekommst. Die musst du bewegen. Und wenn die auf das vierte Feld kommen, dann geben die Siegpunkte. Ansonsten, wenn du sie nicht bewegst, bleiben die halt auf diesen ganz teuren Feldern mit teilweise -8 Punkten pro Inquisitor, der da drin ist, eben stehen. Und das möchtest du eigentlich nicht. Dementsprechend musst du da auch sehr stark gucken, wie du die bewegst. Der Clou ist nur, sobald du die einmal bewegt hast, hast du am Ende deines Zuges auf jeden Fall eine Befragungsphase und die gibt dir auch noch Minuspunkte, wenn du das nicht irgendwie timest. Und das ist halt echt eine coole Sache, dass du dementsprechend hier und da gucken musst, wie kriege ich das jetzt irgendwie hingedeichselt, dass es dann nicht wehtut. Und ein Manko könnte man, also hat einen Vor- wie Nachteil. Ich finde es total spannend, weil du halt dich wirklich darauf konzentrieren musst, da was zu tun. Das ist auch schon der ganze Nachteil. Wenn du das nicht kannst und das nicht tust, dann verlierst du das Spiel so haushoch, dass es dann halt schon den einen oder anderen frustrieren könnte. Also wenn ihr das Spiel jemandem beibringt, auf jeden Fall da nochmal konkret eingehen, vielleicht auch nochmal erklären, wie man da hinkommt, dass man relativ schnell die bewegen kann, ohne dass es zu sehr Minuspunkte regnet. Wenn man das aber erstmal drauf hat, ist das total klasse. Ja.
Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Nee, Quatsch. Ich finde das Spiel auch super. Also ich habe es ja jetzt auch schon mehrfach gespielt und mir gefällt das auch. Und das stimmt schon mit der. Da kannst du richtig aufs Gesicht fallen mit der Inquisitorleiste. Genau. Aber wenn du gewinnen willst, erklärst du es dem anderen nicht, dann geht's.
Ja, aber du willst ja mit Stolz gewinnen, ne? Nee, es ist kein kompliziertes Spiel. Es ist, wie gesagt, das kannst du einigermaßen aus dem Bauch spielen. Und das finde ich halt echt schön. Daher eine Empfehlung an der Stelle.
Das würde ich auch unterschreiben, die Empfehlung.
Es ist tatsächlich auch so, ne, wie jeder Euro, irgendwann guckst du halt auch nur noch auf die Symbolik oder auf die Ikonografie und nicht mehr aufs Thema.
Aber die Optik macht trotzdem was her.
Genau, ich finde es auch sehr schön. Es ist beige, ja, es ist beige. Allein der Karton ist schon beige. Ja, das aber mit den ganzen schönen Karten etc. macht das mega Bock. Man kann auch die Expertenvariante spielen. Da hat jeder Charakter, historischen Charakter, den wir spielen. Also das geht über Galileo Galilei, über Johannes Kepler oder Kopernikus oder Giordano Bruno etc. Hast du da nochmal die Möglichkeit, zusätzliche Fähigkeiten entsprechend zu triggern. Das ist ganz nice, braucht man nicht unbedingt. Ja, aber
Macht auch total so Spaß.
Hat auch ein Solo-Spiel, dazu kann ich nichts sagen. Ich finde es nur krass, es ist halt vom Macher von Seti, der Thomas Holleck, und das ist halt auch
wie
quasi...
Wie Tiganen auch.
Ja, es ist aber, ne, der hat 3 Spiele heuer rausgebracht und das ist eigentlich dann alles 3, ne, das sind Erstlingswerke. Muss ich sagen, die Qualität der Erstlingswerke ist krass gestiegen, wenn du es anschaust. Ich meine, über Kelp, ne, jetzt hier mit Galileo Galilei, also Chapeau an der Stelle, bekommst du in dem einen oder anderen Laden auch noch, also da müsstet ihr eventuell auch etwas schneller noch rangehen, falls ihr es dann noch jemanden verschenken wollt, bekommst du ja um die 50 Euro hier und da sogar unter 50 Euro. Genau, definitiv etwas, was man sich anschauen sollte. Mega.
Ja, genau. Finde ich auch.
Das wär meine letzte Empfehlung für heute.
Jetzt schon?
Nein. Ich sehe schon, wir könnten weitermachen. Wir könnten ewig weitermachen.
Ja, aber eins mache ich noch. Ich hätte ein etwas älteres. Also was heißt älter? Kam im Juni.
Bin ich gespannt. Dune oh mein Imperium. Gott, come on.
Dune Imperium Uprising. Das ist ja eigentlich nur Dune Imperium in nochmal ein bisschen aufgepimpter. Mehr ist es ja nicht. Grunde genommen ersetzt das ja einfach nur das normale Dune Imperium. Macht aber für mich alles noch besser. So, damit wären wir durch. Also ich gehe jetzt nur mal auf die Sachen ein, die dazukommen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, Dune Imperium haben die meisten und braucht man jetzt Uprising oder nicht. Für mich, ich würde sagen ja, weil Man bekommt jetzt Sandwürmer dazu. Wie cool ist das denn? Wir können jetzt auch Sandwürmern in die Kriegszone ziehen.
Wir können darauf reiten.
Ja, dafür brauchen wir aber Haken. Und die zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Muss ich mal sagen. Dafür brauchst du ganz schön viel Wasser und Co. Aber was hier auch mittlerweile mehr wird und was auch hier gewichtiger ist, ist Solari, weil das ganze Geld, was du ja vorher immer gesammelt hast, das hast du ja zum Beispiel im Grundspiel überhaupt nicht gebraucht oder zumindest nicht viel gebraucht.
Nicht viel, ja.
Genau. Und jetzt kannst du schon öfters benutzen und das wird schon gewichtiger, um noch ein paar Aktionen auszuführen. Und was cool ist, es kommen Spione hinzu. Diese Spione ermöglichen es dir jetzt zum Beispiel besetzte Plätze auch doppelt auszulösen. Also sprich, dass du dich dann das trotzdem noch auslösen kannst. Was ich auch ganz cool fand. Oder halt Ressourcen zu bekommen. Dann bekommst du noch so Boni-Karten, ob man die jetzt unbedingt braucht. Aber ich mochte sie trotzdem. Das sind so Mafia-Verträge heißen die. Hätten auch Mafia-Verträge heißen können. Aber, und da hast du dann so Aufgaben, wenn du den und den Ort besucht hast, dann bekommst du ein Wasser oder zwei Wasser. Dann kannst du dir diesen Auftrag halt dann nehmen. Und wenn du die da erfüllst, dann erhältst du den Boni. So. Dann hast du noch Abzeichen, die du sammeln kannst und für, also so, wenn du diese Abzeichen bekommst, zwei Stück davon, dann kannst du ein Aufsteigen auf der Siegpunkteleiste. Was auch ganz cool ist, weil das treibt dich mehr noch dazu an, dann diese Konfliktkarten auch zu sammeln, weil die dann halt diese Abzeichen da drauf haben, die bestimmten, weil du musst halt zwei dieser gleichen haben und es gibt, glaube ich, drei unterschiedliche müssen es sein. Ja, der Mentant fällt weg. Dafür hast du einfach eine Umsetzen-Funktion. Das heißt, du kannst einfach einer deiner Charaktere nochmal neu setzen. Und ja, sonst hast du eigentlich, ich habe es ja auch mal mit allen Erweiterungen gespielt und das ist schon ein episches Spiel, da muss ich sagen, mit allen drum und dran.
Ist das dann vielleicht nicht sogar ein bisschen zu viel?
Ich fand's gar nicht. Ich fand's echt cool. Ich hätte auch erst gedacht, das könnte jetzt lange dauern. Hat auch lange gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Es ist nicht wirklich so, dass du gedacht hättest. Genau, du hast nicht gedacht, dass das irgendwie sich so lange zieht. Und das hat mir echt Fun gemacht. Ja, das paar Karten wurden halt nochmal neu illustriert und sowas. Und es kamen halt noch ein paar neue Intrigenkarten und so weiter hinzu. Fand ich super. Also mir hat es Spaß gemacht und ich finde halt, du hast ja halt jetzt zum Beispiel auch eine Zone, die durch einen Wall geschützt wird, der aber auch eingerissen werden kann und dann können auch da Angriffe ausgeführt werden. Wenn da ja nicht eingerissen ist, können da keine Angriffe ausgeführt werden. Das fand ich auch ganz cool gemacht. Damit haben sie halt dann diese einfachen Orte halt ein bisschen geschützt. Und ja, nee, hat mir sehr gut gefallen. Ist für jeden eine Überlegung wert, ob man es braucht, wenn man das Grundspiel schon hat. Aber ich würde jetzt einfach sagen, verkauft das Grundspiel und nehmt Uprising. Aber wenn das alle machen, kauft euch keiner das Grundspiel ab. Hey. Ich finde es auf jeden Fall lohnenswert. Fand es cool. Ich freue mich auch schon auf die neue Erweiterung, die ja jetzt im Januar erscheinen soll. Und ich mag einfach generell diese ganze Reihe und dieses Spiel. Deswegen war das auf jeden Fall noch ein Spiel, was auf die Liste musste. Auch wenn es im Sommer schon erschienen ist und jetzt nicht direkt von der Spielneuheit ist. Aber ich finde, es zählt noch. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wie viel Costa Quanta ist im Moment für 64,99? Ist ganz schön teuer im Moment. Aber was ich auch sagen muss, was ich cool fand, ist, sie haben Holzwürmer und Plastikwürmer reingetan in dieses Uprising, weil du kannst ja, wenn du nicht die Deluxe-Variante jetzt hast, dann hast du ja Holzfiguren.
Genau.
Und dann passen halt die Holzwürmer besser. Und das fand ich echt einen guten Fanservice, weil du für alle, die Big Box halt schon hatten, da wo dann die Plastikfiguren drin waren, wäre es ja ärgerlich gewesen, wenn sie dann urplötzlich, so wie ein bisschen bei diesen Schiffaktionen, bei dieser Erweiterung mit den Schiffen, da wo du die Schiffe extra noch kaufen musstest. Da fand ich das jetzt bei Uprising schöner gemacht, muss ich sagen, weil die dann schon dabei waren.
Ja, Fanservice ist immer wichtig. Und ja, das haben sie aber an der Stelle echt gut gemacht. Aber es ist halt auch, ne?
Das kostet schon einiges, ja, das
stimmt. Kostet einiges.
Und im Moment scheinen wir auch nicht im Angebot, wenn ich das sehe.
Ja, ich meine, die Empfehlungsliste, ne, das ist jetzt ja etwas für Weihnachten, klar, aber es ist ja auch für nach Weihnachten. Also wenn man sagt, hey, das habe ich ohnehin auf der Liste und jetzt haben die zwei Köpfe da jetzt auch wieder was darüber erzählt, es ist ja gar nicht so schlecht, dann kann man es vielleicht auch nach Weihnachten etc. kaufen. Ne? Just saying.
Und es hat ja auch eine BGG-Wertung von 8,7. Ne? Also das ist schon ein starkes Ding, muss ich sagen.
Ja, es ist halt ne, eine große Fan-Community.
Ja, auf jeden Fall.
Ist aber auch ein gutes Spiel.
Ja, ich gehöre auch dazu. Ja. Ja, und ganz kurz reiße ich nur noch an, da sage ich auch nicht viel zu, weil ich es nur einmal gespielt habe. Das Unbewusste finde ich super. Bei dir weiß ich es nicht.
Nein, ich bei mir war es zu viel. Es ist auch ausgezogen.
Ja, aber ich würde es definitiv mir kaufen. Aber das ist halt keins, was ich jetzt habe, wo ich so viel drüber sagen kann. Und was ich jedem ans Herz legen würde, aber leider, weil es überall ausverkauft ist, deswegen ist es jetzt hier nicht gelandet, sonst hätte ich es sofort auf die Liste gepackt, Endeavor Tiefsee. Weil einfach total geniales Spiel. Super cool gemacht, modularer Spielaufbau, toll. Wenn ihr es irgendwo kriegen könnt, kauft es euch. Ist so. Das ist einfach ein Spiel. Das hat mich im Moment, wenn man jetzt sagen müsste, das Spiel des Jahres für mich im Moment das mit.
Man kriegt's bloß halt nicht, ne? Also,
ja, genau. Und deswegen habe ich es jetzt ja auch nicht genannt, aber jetzt am Ende muss ich die Leute trotzdem noch anhypen.
Es fehlen ja, ne? Der ein oder anderen ist auch natürlich aufgefallen, dass es nicht alle Spiele, auch gerade nicht alle Neuheiten, wir jetzt in unsere Liste gepackt haben. Nicht, weil wir sie nicht gespielt haben, sondern nicht gut finden und sie nicht empfehlen wollen, sondern einfach, weil wir uns jetzt auf Spiele fokussiert haben, die es aktuell auch wirklich zu kaufen gibt. Genau. Ne? Also es nützt euch ja auch nichts, wenn wir jetzt quasi über Spiele sprechen, die es jetzt aktuell nicht gibt. Wäre total schade.
Genau. Das stimmt, da hast du recht. Ja, ansonsten wären wir dann durch. War ja jetzt, guck mal, ist sogar länger als jetzt die Familienspiele. Jetzt haben wir es mit den Kennerspielen rausgerissen.
Ja gut, ich glaube, wir sind ja auch beide bekannte Kennerspieler.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Stimmt, Herr der Ringe Duell, das ist auch noch nicht. Ja, das wäre auch so ein Ding. Das ist auch ausverkauft, ne, glaube ich.
Ja, genau. Sonst wäre es auch auf der Liste, weil also ja, so es ist momentan halt überall vergriffen. Das Seven Wonders Duell, der Nachfolger quasi im neuen Gewand. Genau, dementsprechend auch nicht auf der Liste.
Ja, dann wären wir damit durch und dann tschüss. Nein, Quatsch. Ja, was wir vielleicht noch sagen wollten oder was wir uns mal überlegt haben, ist ja, wir hätten eine Idee für eine Fragerunde, was ihr uns schon immer gerne mal fragen wolltet. Falls ihr Interesse habt oder ob ihr Interesse an sowas hättet, falls ja, dann könntet ihr uns einfach per Instagram schreiben und dann uns Fragen stellen, was ihr immer schon über uns wissen wolltet, über den Podcast, über irgendein Spiel, was wir vielleicht dann recherchieren sollen oder über uns selber. Und wir lesen das dann irgendwann vor, wenn wir so und so viele gesammelt haben und ja, genau. Mit eurem Namen, Instagram-Namen, was auch immer. Falls das gut ankommt, würden wir sowas dann vielleicht auch öfters machen. Aber erstmal gucken, wie es überhaupt, ob ihr da Interesse dran habt oder nicht. Lasst es uns auf jeden Fall wissen.
Genau, auch wie gesagt, wir wiederholen es immer wieder, ne? Falls ihr Ideen habt, auch Wünsche, welche Spiele ihr gerne mal von uns gereviewt haben wollt, einfach Bescheid geben, wird uns freuen, da von eurem Feedback zu hören und es eben auch für euch umzusetzen. Sehr gut.
Genau, und jetzt kaufen wir Weihnachtsgeschenke. Nee, Quatsch.
Jetzt machen wir uns gleich nochmal einen kleinen Glühwein auf.
Und dann singen wir doch Weihnachtslieder, genau, nachdem richtig. Dann der Podcast aus ist.
Na, ich wünsche weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn dieser Podcast rauskommt, wenn man den hochladen, ist ja schon der zweite Advent vorbei. Entsprechend, ja, es geht in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich glaube, die letzten Geschenke sollten wir auch langsam zusammenkriegen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja, war wieder schön, Basti.
Ja, ich fand's auch wieder super und freue mich auch schon auf die Geschenke. Nein, Quatsch. Nein, ich habe soweit, glaube ich, jetzt alles hoffentlich. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf unseren nächsten Podcast. Und ich hoffe, er hat euch jetzt auch wieder gefallen und ihr habt ein paar Ideen und Anregungen gefunden und freue mich dann auch gerne von euch zu hören und auch dann nächstes Mal wieder von dir. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Servus.